D-Radio Wissen. 100.
Ich bin Jude. Ich bin Moslem, ich bin Christ, ich bin Atheist, ich bin Weltbürger, ich bin Franzose, ich bin Charlie. Das stand auf den besonders politisch korrekten Plakaten, die Menschen beim Marsch der Republik hochgehalten haben. Das stand auch auf den offiziellen Infoanzeigen der Stadt. Alle waren irgendwie alles nach den Anschlägen von Paris. Und das hört sich ja auch erstmal schön an. Nur, man kann nicht alles gleichzeitig sein, das sagt zumindest Ahmed. Er hat sich ganz klar für eine Identität entschieden. Je suis musulman, sagte er, ich bin Moslem. Und Moslem zu sein, das ist nicht einfach in Frankreich. Es war nicht einfach vor den Anschlägen, danach erst recht nicht. Stephanie Dötzer hat Ahmed in Paris getroffen.
Ich bin Ahmed. Ich wohne seit 3 Jahren in Paris, vorher in der Banlieue. Der Islam ist mein Lebensweg. Der Islam ist das, was mich ausmacht.
Wir haben ausgemacht, dass ich seinen Namen französisch ausspreche. Ahmed, das klingt nach einem Franzosen mit Migrationshintergrund. Ahmed aber mit arabischem Hä. Das, sagt er, das klingt nach so einem Klischee-Islamisten mit Kalaschnikow. Und ein Klischee, das ist er bestimmt nicht. Also, wie alle Leute, die man näher kennt, ist er ziemlich einzigartig. Aber das, was er sagt, ist wiederum ziemlich typisch. Jedenfalls für die französischen Muslime zwischen Anfang 20 und Mitte 30. Du sagst, der Islam sei dein Leben. Stimmt das heute mehr als vor 10 Jahren?
Beaucoup plus vrai, oui.
Auf jeden Fall.
Beaucoup plus vrai qu'il y a 10 ans, oui, tout à fait.
Vor 10 Jahren habe ich Ahmed zum ersten Mal getroffen. Für meine Diplomarbeit. Das war eine Feldstudie mit endlosen Interviews mit jungen Muslimen in Paris. Über ihr Gottesbild, ihre Koraninterpretationen, darüber, ob sie beten oder Alkohol trinken, ob sie voreheliche Beziehungen haben oder bis zur Hochzeit warten wollen. Ahmed war einer meiner Lieblingsinterviewpartner. Erstens, weil er extrem sympathisch ist. Und zweitens, weil er genau das Profil hatte, das ich gesucht habe.
Ich bin in einer Sozialwohnung aufgewachsen, in so einer richtigen Hochhaussiedlung, also echter Klassiker.
Dass das hier so rauscht, liegt am Aufnahmegerät. Vor 10 Jahren war das noch ein Diktiergerät mit diesen kleinen Kassetten, die auch in Anrufbeantwortern waren.
Also meine Eltern sind sehr religiös und sehr traditionell. Bei uns zu Hause, da ist Marokko, nicht Frankreich. Mit 6, 7 habe ich angefangen, alle Gebete zu machen. Und mein Vater hat mich in einer Koranschule eingeschrieben. Und da habe ich dann angefangen, den Koran zu lernen.
Ungefähr bis zur Pubertät klappt das bestens. Ahmed hält sich an alle Regeln. Aber dann kommen die moralischen Zwickmühlen.
Es ist ein bisschen seltsam, davon zu erzählen. Aber als ich so 14, 15 war und viel Sport gemacht habe, dann habe ich irgendwie angefangen, den Mädchen zu gefallen.
Das ist übrigens keine Übertreibung. Ahmed, das sieht man noch heute, war in seinem Lycée mit ziemlicher Sicherheit der Mädchenschwarm Nummer 1.
Also dann kam der Moment, wie soll ich das sagen? Dann kam eben der Moment, wo ich manche religiöse Regel zur Seite getan habe. Aber die Mädchen, mit denen ich damals zusammen war, naja, das war keine Spielerei. In die war ich wirklich verliebt. Und da dachte ich, das ist ja auch bescheuert jetzt, wenn ich dann gar nichts mache. Nur weil die Religion sagt, ich darf mich nicht für Mädchen interessieren. Und da war ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt wirklich Religion ist oder einfach Tradition. Da haben sich auch alle widersprochen. Die einen haben gesagt, du darfst sie nicht anfassen, die nächsten, du darfst sie nicht mal anschauen. Ich finde, da blickt dann keiner mehr durch. Also habe ich für mich beschlossen, dass ich einfach das mache, was ich fühle.
Ich war damals sehr beeindruckt, wie ehrlich er erzählt hat. Habe ihn eifrig in meiner Diplomarbeit zitiert und auch noch ein paar Mal privat getroffen. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Bis jetzt. Zwei Tage nach dem Attentat gegen die Redaktion von Charlie Hebdo fahre ich nach Paris. Und am Sonntag danach war ich bei der Marche Républicaine, der Mega-Demo mit den ganzen Staatschefs und dem irrsinnigen Polizeiaufgebot. Im Fernsehen sah das so aus, als ob da Millionen von Menschen einigermaßen koordiniert die Straße entlang laufen. In Wirklichkeit waren Millionen von Menschen irgendwo blockiert in Seitenstraßen und wussten nicht wohin.
Non,
d'accord.
Non.
Bon, mais là-bas, c'est pas mieux. Hein.
Ah bon, pareil.
Ah, c'est bloqué aussi.
Parce que c'est pour ça qu'on marche dans cette direction-là.
Ah, c'est bloqué aussi là-bas.
Oui, ceux qui sont bloqués croisent ceux qui sont bloqués.
Die einen gehen nach rechts, die anderen nach links. Und das Ergebnis war immer das gleiche. Überall Straßensperren, nirgends ein Durchkommen. In den Zeitungen steht, eine bunte Mischung der Pariser Bevölkerung sei auf der Straße gewesen. Naja, es waren vor allem les Français de souche, also die weißen Franzosen. Araber, Afrikaner oder Asiaten? Also das bunte Paris war überall, nur nicht bei der Demo. Während ein paar Millionen Leute Charlie skandieren und klatschen, frage ich mich, was aus meinen Gesprächspartnern von vor 10 Jahren geworden ist. Und dann gehe ich auf die Suche. Manche sind verschollen, andere finde ich auf Facebook. Und der erste, den ich dann treffe, ist Ahmed. Wir laufen uns entgegen und lächeln uns an. Aber wir machen nicht das, was man in Frankreich sonst fast immer macht, die Wangenküsschen. Ahmed ist religiöser geworden, das war mir schon am Telefon klar. Die Flirtzeiten sind vorbei.
Sag mal, wann haben wir uns damals eigentlich getroffen?
Ich glaube Ende 2004 oder so. Samar, hast du eigentlich die Sachen nochmal gelesen?
Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich damals eigentlich gesagt habe.
Wir wandern ein bisschen durch die Straßen, dann entscheiden wir uns fürs Café im Innenhof der Grande Mosquée de Paris.
Ah, c'est super de venir ici.
Tout de suite, l'odeur, ça me, c'est vraiment des paysans.
Die größte und mittlerweile fast 100 Jahre alte Moschee von Paris mit Café, Restaurant, Hammam und so weiter ist ein Geheimtipp mitten im 5. Arrondissement. Wunderschöne Architektur, aber momentan liegt ein Schatten darauf. Vor allen Eingängen stehen bis an die Zähne bewaffnete Polizisten. Unser erstes Gesprächsthema? Die Sache mit Charlie, logischerweise.
Dans mon entourage professionnel, je dirais pas, je ne suis pas Charlie, parce que je sens que ça sera un vrai choc.
Ich bin nicht Charlie. Ich kann mit dem Slogan nichts anfangen. Aber auf der Arbeit würde ich das nicht sagen. Das wäre ein Schock für die anderen, wenn ich sage, ich bin nicht Charlie. Mein Chef hat kürzlich in einem Meeting gesagt, wir müssen alle wissen, dass wir einen Feind in unserer Mitte haben.
Oui, il faut savoir qu'on a des forces négatives intérieures.
Fühlst du dich da angesprochen?
Non, pas du tout.
Nein. Aber wenn er mich beten sehen würde, würde er vielleicht seine Meinung ändern. Und wenn du dir anschaust, wie viele Angriffe gegen Moscheen es in den letzten Wochen gab. Aber vor allem, das Tabu ist weg. Die Leute sagen jetzt in aller Öffentlichkeit, dass sie den Islam für das Problem halten. Dass man die Imame in Frankreich ausbilden muss und so weiter. Na super. Deshalb sind wir doch aus Marokko weg, um nicht in einem Staat zu leben, der sich überall einmischt. Und jetzt machen sie das Gleiche hier.
Aber super, on a quitté des pays comme le Maroc, où effectivement les imams, ils avaient le papier qu'il fallait lire le vendredi. On va pour retrouver la même chose en France. La modernité, elle est particulière quand même.
Es ist interessant, dass Ahmed sich angegriffen fühlt. Denn heute gehört er nicht mehr wirklich zu den maghrebinischen Jungs in den Vorstädten, die seit Jahren das große französische Problemthema sind. Im Gegenteil. Er hat in den letzten 10 Jahren einen ziemlich bemerkenswerten sozialen Aufstieg hingelegt. Sein Vater hat früher zu ihm gesagt, wenn du dich in der Schule nicht anstrengst, dann kannst du in Marokko Schafe hüten. Und das hat gewirkt. Ahmed hat Ingenieurswissenschaften und Wirtschaft studiert und mittlerweile arbeitet er im französischen Staatsdienst. Und trotzdem, wenn er französische Zeitungen liest, dann hat er das Gefühl, eine ganze Gesellschaft zeigt mit dem Finger auf ihn. Und so wie er sein will, so will ihn diese Gesellschaft nicht haben.
Si, je me laissais pousser la barbe bien jusque là, mon rêve, ce que j'aimerais faire.
Na klar, würde ich mir auch gerne einen Bart wachsen lassen. Nicht, weil man damit ein besserer Muslim ist. Aber ich möchte meinem Propheten halt ähneln. Denn der ist für mich die menschliche Perfektion. Und so will ich auch in den Details alles genauso machen, wie er das gemacht hat.
Und was hindert dich daran?
Sehr irdische Gründe. Ich habe einen befristeten Arbeitsvertrag.
Pour des considérations très terre à terre, je suis en CDD, je sais pas si je l'avais dit.
Donc tu penses vraiment que ça pose des problèmes sur le plan du travail et tout ça?
Dans l'absolu, non, mais je veux pas prendre de risque.
Ich will jedenfalls kein Risiko eingehen. Der Bart ist gar nicht so wichtig. Am meisten stresst mich die Situation mit dem Gebet. Das würde ich schon gern zu den genauen Gebetszeiten machen, auch während der Arbeit. Aber da geht es nur heimlich. Ich mache die Bürotür zu, aber wenn mich jemand erwischen würde, dann wäre das ein Kündigungsgrund. Im Staatsdienst ist es absolut verboten, seine Religion in irgeiner Weise zur Schau zu tragen.
Je risque de me faire virer, tout simplement. Parce que c'est interdit de montrer sa religion au travail, dans la fonction publique.
Und dann geht's zum privaten Update. Ahmed hat da deutlich mehr Neuigkeiten als ich. Er hat geheiratet und eine Tochter bekommen, hat sich wieder scheiden lassen, hat ein paar depressive Phasen gehabt. Und dann hat er Siam kennengelernt, seine Frau. Und diesmal sagt er, diesmal ist es die Richtige. Und dabei strahlt er dann so, dass ich glaube, es stimmt. Du solltest sie unbedingt kennenlernen, sagt er. Und lädt mich für Freitagabend zum Essen ein. Aber eine Warnung kommt vorher. Alle indiskreten Themen, das wäre ganz gut, wenn wir die heute abhandeln und nicht am Freitag bei ihm zu Hause.
J'ai un peu pudeur par rapport à ça. Puis nous on a coutume de dire dans l'islam que c'est pas forcément une bonne chose de rappeler les erreurs passées.
Ich habe da heute mehr Schamgefühl als vor 10 Jahren. Und außerdem sagt man bei uns, es ist nicht gut, über die alten Fehler zu sprechen.
Siehst du deine früheren Beziehungen als Fehler?
Das war auf jeden Fall ein Fehler. Damals habe ich mir gesagt, ich mache es lieber jetzt als mit 40. Aber wenn ich in meinem Glauben weiter gewesen wäre, damals, dann hätte ich solche Fehler gar nicht machen müssen.
Wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, was würdest du anders machen? Wenn
ich nochmal von vorne anfangen könnte, was würdest du anders machen?
Also jetzt würde ich mich auf jeden Fall für die Ehe aufsparen. Ich glaube nicht, dass man sich berühren muss, um zu wissen, dass man zusammenpasst. Ich würde die Frau zwar gut kennenlernen wollen, aber im Einklang mit den Regeln meiner Religion. Aber sowas wie in die Augen schauen, das wäre kein Problem.
Und sag mal, war es dir wichtig, eine Marokkanerin zu heiraten?
Naja, das macht es einfacher.
Aus eigenem Antrieb oder um deinen Eltern eine Freude zu machen?
Das lässt sich gar nicht trennen. Meinen Eltern war das auf jeden Fall wichtig. Und der Islam sagt, dass man auf seine Eltern hören soll. Und mir ist es wichtig, meine Religion zu leben und ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern zu haben. Also ist es genau das, was meinem eigenen Willen entspricht.
Aber was inkludiert den Islam? Weil der Islam sagt, dass du deine Eltern finalement, on se rejoint, quoi.
Für mich ist das schwer zu verstehen. Es ist eine Einstellung, die mir letztlich fremd bleibt, egal wie oft ich sie gehört habe. Und dann gehen Ahmed und ich alle Leute durch, die wir zu Studienzeiten kannten. Wer wo ist und wer mit wem noch Kontakt hat. Wir hatten vor 10 Jahren 2 sich überschneidende Freundeskreise. Sein bester Freund war ein anderer Interviewpartner von mir, Simo. Der allerdings war völlig anders. 2004 hat er gesagt,
bei mir ist es anders als bei Ahmed. Mich hat die Religion nicht so geprägt. Ich bin gläubig, aber ich habe auch Zweifel. Der Koran ist für mich absolut kontextgebunden. Und manches ist einfach Quatsch. Das kann ich natürlich nicht von einem streng Gläubigen sagen, aber es gibt Sachen, da braucht man nicht ruminterpretieren. Da gibt es nichts zu rechtfertigen. Die sind einfach absurd.
Ahmed und Simo haben sich aus den Augen verloren. Wegen der Religion, sagt Ahmed.
Ja, für ihn war das Spaß haben im Vordergrund und das war nicht mehr das, was mir wichtig war. Mir war das zu oberflächlich. Und so haben wir uns auseinandergelebt. Jetzt haben wir uns ewig nicht gesehen.
Meine Idee ist, beide zusammenbringen und genau über die Punkte sprechen, an denen Freundschaften scheitern. Auch zwischen Leuten, die sich eigentlich sehr gern mögen. Denn genau das, denke ich, sind auch die Punkte, an denen die französischen Debatten scheitern. Also da, wo Weltbilder aufeinander prallen und man mit keiner Diskussion mehr weiterkommt.
Ich hatte mit Ahmed früher viele Religionsdiskussionen. Wir haben verschiedene Meinungen. Er findet, man muss das ganze Ding durchziehen, sich an alle Regeln halten. Ich dagegen will weg vom Dogma.
Ich treffe Simon in Paris zum Kaffee trinken und präsentiere meinen Plan. Simon will gern erzählen. Aber er will kein Wiedersehen zu dritt. Nicht, wenn ein Aufnahmegerät mitläuft. Mist. Dass unser Dreiertreffen nicht stattfindet, das ist irgendwie typisch für die derzeitige Situation. Es gibt nicht mehr viele Freundschaften über die Trennlinien hinweg. Und auch nicht viele wirklich gute Gespräche. Man lebt im gleichen Land, in der gleichen Stadt. Im Fall von Ahmed und Simo ist es sogar das gleiche Arrondissement von Paris. Aber eben trotzdem in verschiedenen Welten. Ahmed hört nicht viel Musik. Wenn, dann nur religiöse, so wie in diesem YouTube-Video hier. Das empfiehlt er mir als Untermalung für diese Radiogeschichte.
Il n'y a qu'un seul Dieu.
Der Satz, der hier immer wieder vorkommt, ist das islamische Glaubensbekenntnis. Es gibt keine Gottheit außer Gott. Ob sowas überhaupt im Radio kommen dürfte? In Frankreich, meint er, da würden sie das nicht senden. Mittlerweile ist Freitagabend und ich sitze bei ihm im Wohnzimmer. Das Erste, was er wissen will, wie geht Simo? Was sagt er?
Ich glaube, er würde dich schon gern sehen, aber eben nicht für ein Radiostück mit Aufnahmegerät und so.
Schade eigentlich. Ich meine, das wäre interessant gewesen. Aber ich verstehe, dass er da zögert. Er sagt sich, dass ich zu radikal geworden bin. Dabei habe ich mich doch total positiv verändert, oder? Und dann meint er, wir zoffen uns. Und ich denke, er will auch nicht, dass ich ihm sage, dass er nicht auf dem richtigen Weg ist. Und das werde ich natürlich sagen.
Mich würde das auch nerven. Da kann ich Simo verstehen. Aber jetzt bin ich erstmal abgelenkt. Es gibt grandios gute Fischsuppe und marokkanische Tagine. Ah, und die da lacht, das ist Siam, Ahmeds Frau. Modebewusst, gut geschminkt, also definitiv kein Mauerblümchen. Und genau wie ihr Mann ist sie eine, die gern ihre Meinung mitteilt. Nach dem Essen starten wir das offizielle Interview. Von Punkt 20 Uhr bis 2 Uhr morgens. Nonstop. Ahmed und Siam schütten ihr Herz aus über alles, was in Frankreich nicht funktioniert. Alles, was sie missverstanden finden und alles, was sie endlich mal sagen wollen. Und zwischendrin streiten sie über die Feinheiten der islamischen Theologie. Ebenso wie frisch verliebte Ehepaare streiten. Es geht um Gott und die Welt, aber ein Thema kommt immer wieder: die Freiheit.
Tatsächlich ist Frankreich ein freies Land, aber nur, wenn es nicht um Religion geht. In Frankreich ist man nur frei, sich darüber lustig zu machen. Das ist anders als in England, Deutschland oder den USA. Da gibt es eine tatsächliche Religionsfreiheit. Hier gibt es nur einen total ideologischen Umgang mit Religion.
France n'est pas le pays où la liberté religieuse est développée.
La liberté, j'ai l'impression qu'elle va que dans un seul sens.
Das mit der Freiheit in Frankreich, das geht immer nur in eine Richtung. Man ist frei, solange man dem Mainstream entspricht. Und das Gleiche gilt für die Meinungsfreiheit. Klar, wir sind in einem Land, in dem jeder sagen darf, was er will, ob es mir gefällt oder nicht. Die Karikaturen von Charlie Hebdo verletzen mich. Aber okay, sie können sie trotzdem machen. Da heißt es, das ist Meinungsfreiheit. Aber die ist nie absolut. Dieudonné zum Beispiel, das ist ein Komiker, der Sketche über Juden gemacht hat. Und da heißt es plötzlich, das manipuliert die Leute, das darf nicht sein. Ich habe den Eindruck, man dreht sich die Meinungsfreiheit immer so, wie man es gerade braucht.
Donc en fait, on a l'impression que la liberté d'expression, elle va être, on va dire, adaptée en fonction de la situation.
Ahmed und Siam sind beide der Meinung, dass das, was nicht-muslimische Franzosen unter Freiheit verstehen, etwas völlig anderes ist als das, was Muslime unter Freiheit verstehen.
La finalité, elle est pas la même. Donc le mot liberté peut pas être vu de la même manière.
Für die Franzosen sei Freiheit eine Art Willkür. Die Freiheit, tun zu können, worauf man eben gerade Lust hat. Auf genau diese Art von Freiheit, sagt Ahmed, auf die könne er verzichten. Ich persönlich halte das für ein komplettes Missverständnis des europäischen Freiheitsbegriffes, aber okay.
In Frankreich gibt es das Prinzip Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Gleichheit, klar. Brüderlichkeit, auf jeden Fall. Aber Freiheit? Wozu? Solange ich gute Lebensbedingungen habe, solange ich meine Beziehung zu Gott leben kann. Also Entschuldigung, was soll mir denn die Freiheit da zusätzlich bringen?
Das sind Momente, wo ich Schwierigkeiten habe. Für mich ist Frankreich tatsächlich mit Freiheit verbunden. Also jedenfalls in der Theorie. Und da irgendwie noch mehr als der Rest von Europa. Da fällt mir ein Satz ein, den ich vor kurzem entdeckt habe. 1792 gab es ein Schild an der Brücke von Kehl nach Straßburg. Und darauf stand, «Ici commence le pays de la liberté». Hier beginnt das Land der Freiheit. Als ich das gelesen habe, lief es mir kalt den Rücken runter. Für mich heißt das etwas. Es ist nicht bloß eine Floskel. Für Ahmed aber ist es eine Worthülse. Ein missbrauchter und längst widerlegter Slogan. Und ja, ich gebe zu, das ist auch nicht ganz falsch. Ich habe nämlich gerade gegoogelt, 1792 war auch das Jahr, in dem in der Französischen Revolution die Guillotine eingeweiht wurde. Frankreich hat also beides in sich. Einen wunderbar luftigen Freiheitsdrang und auch schon seit längerem ein Problem mit allen, die irgendwie anders denken als gewünscht. Aber zurück zu Ahmed. Ich verstehe das nicht ganz. Einerseits sagt er, Freiheit sei überflüssig. Und andererseits beschwert er sich über Einschränkungen seiner Religionsfreiheit.
Das ist was anderes. Das ist die Freiheit, etwas zu tun, was ich als meine religiöse Pflicht ansehe. Aber Freiheit als etwas Absolutes, das macht für mich keinen Sinn.
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es verstehe. Aber wenn man mal vom Abstrakten zum ganz Konkreten kommt, was genau würdet ihr denn anders machen, wenn Frankreich in Sachen Religion so frei wäre, wie ihr euch das wünscht?
Si l'islam était bien vu et qu'il y aurait pas cette diabolisation de l'islam par les médias, par le gouvernement, etc.
Wenn es nicht diese ständige Verteufelung des Islams gäbe in den Medien, von den Politikern und so weiter, dann hätte ich jetzt keine Angst, ein Kopftuch zu tragen. Aber so wie es jetzt ist, habe ich das Gefühl, ich werde als potenzielle Terroristin angesehen. Aber meiner religiösen Überzeugung nach sehe ich das Kopftuch als Pflicht. Da können die Leute sagen, was sie wollen.
Und ich würde endlich meine Gebete pünktlich machen und in Meetings sagen, Entschuldigung, ich bin kurz weg, aber in 5 Minuten wieder da. Und ich würde in der Freizeit die Jellaba tragen, auch wenn das alle blöd finden und blöd gucken. Wenn das hier wirklich ein freies Land wäre, dann wäre das egal.
Manchmal habe ich den Eindruck, es ist auch ein bisschen Trotz dabei. Je mehr über den Islam diskutiert wird, desto mehr wird er für die, die sich angegriffen fühlen, zur totalen Identität. Vor 10 Jahren jedenfalls war Ahmed zufrieden in Jeans und T-Shirt. Ich glaube nicht, dass er da jemals daran gedacht hat, in der Jellaba, also in so einem langen arabischen Gewand, durch Paris zu spazieren. Überhaupt gibt es jetzt Gedanken, die es früher gar nicht gab.
Zum ersten Mal im Leben frage ich mich ernsthaft, soll ich Frankreich verlassen? Früher haben wir darüber gewitzelt, aber jetzt ist es plötzlich eine echte Frage. Zum ersten Mal sage ich mir, das ist furchtbar, was hier passiert. Und dabei ist es unser Land. Wir haben marokkanische Eltern, aber sonst haben wir mit Leuten in Marokko nicht viel gemeinsam. Aber jetzt ist die Botschaft, entweder du bist ein total assimilierter Kulturmuslim, dann kannst du bleiben, aber wenn du deine Religion praktizieren willst, dann gehörst du nicht hierher.
Mais à partir du moment où tu veux manifester ton appartenance à une religion, tu n'es pas le bienvenu et on t'invite à rentrer chez toi.
Bien effectivement, on a peur. On se dit, quelle proportion ça va prendre.
Also das ist etwas, was mir Angst macht. Du fragst dich, muss ich mir Sorgen um meine Frau machen, wenn sie mit Kopftuch unterwegs ist? Kann es sein, dass sie angegriffen wird? Was erzählen die meinen Kindern in der Schule? Und dann kommt der Gedanke an die Hijra. Das ist ein Konzept im Islam. Und das heißt, wenn du an einem Ort deinen Glauben nicht mehr leben kannst, dann musst du auswandern. Das ist dann deine religiöse Pflicht zu gehen.
Krass. Für mich ist Paris die Stadt, in der sich die ganze Welt trifft. In der ein Stück Orient ist, ein Stück Afrika, ein Stück Indien. Und alles macht Paris interessanter, als es wäre, wenn es nur französisch wäre. Und jetzt überlegen die Leute, ob sie nicht nach Kultur- und Religionsgruppen geordnet auswandern sollen. Und zum ersten Mal im Leben fragen mich muslimische Bekannte, ob ich glaube, dass die Franzosen Muslime in ihren Kellern verstecken würden, wenn es drauf ankommen sollte. Boah. Aber glaubt ihr, hättet es wirklich leichter in einem mehrheitlich muslimischen Land?
Was die Religion angeht, auf jeden Fall.
Naja, man muss realistisch sein. In den meisten muslimischen Ländern ist das Bildungsniveau extrem niedrig und die Mentalität ist echt ein Problem. Das merke ich jedes Mal in Marokko. Also stellt sich da schon die Frage, kann ich mich da überhaupt integrieren und kann ich meinen Lebensstandard so weit runterschrauben? Und was ist mit den ganzen Konflikten in der Region? Jetzt sagen alle so leicht, dann gehen wir halt in unsere Herkunftsländer zurück. Aber dafür müssten wir ziemliche Opfer bringen.
qui va être capable de le faire.
La peur est mauvaise conseillère, sagt man in Frankreich. Die Angst ist der schlechteste Ratgeber. Da sind wir uns einig. Aber die Angst ist da. Sie hat Paris erreicht. Und Ahmed und Siam und ein paar Millionen andere.
Je ne vois pas pourquoi j'ai besoin de dire que je suis Charlie. Je suis moi.
Je suis moi. Ich bin einfach bloß ich, sagt Siam. Und es klingt trotziger als ihre normale Stimme. Et moi, je suis musulman, sagt Ahmed. Er sei einfach Muslim und das wäre wichtiger als alle anderen Identitäten. Es schließe alles andere mit ein. Und ich bin Stephanie und jetzt todmüde und nicht optimistisch für die Zukunft von Frankreich.
Stephanie Dötzer hat Ahmed in Paris getroffen und mit ihm über die Freiheit gesprochen.
D-Radio Wissen 100.